Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend und die Tage, die vor uns liegen. Und wir spüren, wie die Welt in Bewegung geraten ist, wie die Platten sich verschieben, wie eine Nachkriegsordnung immer mehr bricht, wie der Nahe Osten in Bewegung gekommen ist. Und wir danken dir, dass wir als glaubende Gemeinde nicht darauf angewiesen sind, auf diese vordergründigen Informationen, auf diese Halbinformationen, auch zum Teil verfälschte Informationen, sondern dass wir uns orientieren dürfen an dir und an deinem Wort. Und dass du uns Licht geben willst für die Welt, für die Gemeinde, für Israel und auch für unser persönliches Leben. Und dass wir dann auf diesem Fundament, geleitet durch deinen Geist, auch einen klaren Kurs haben dürfen. Und das mögest du schenken, dass wir in dieser Tagen vor dir zur Ruhe kommen, dass du in unser Leben hineinreden kannst, hineinwirken kannst, dass du Dinge gerade rücken kannst, Dinge korrigieren kannst, aber auch dort, wo wir auf einem guten Weg sind, auf einer guten Spur uns bekräftigst und weiterbringst. Und wir danken dir, dass du so ganz umfassend dein Werk hast in diesen Tagen. Wir danken dir, dass du jeden Einzelnen kennst und weißt, wo er steht und was er braucht. Und dass dieses Wunder immer wieder geschehen darf, dass dein Wort, das der ganzen Welt gilt und der Gemeinde gilt, dass das dann immer wieder auch zugespitzt durch deinen Geist und konkretisiert wird hinein in unser Leben. Wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk der Gemeinschaft mit dir und untereinander unter deinem Wort. Und nun bitten wir dich auch für diesen ersten Abend, nimm du ihn in deine Hand, drück du ihm deinen Stempel auf, segne unseren Bruder, benütze ihn als Werkzeug der Gerechtigkeit, um das zu sagen, was du gesagt haben möchtest, um Herzen zu bewegen, Sehnsüchte zu stillen und Trost zu geben, auf deine Weise. Wir wollen dich ehren und dich loben, du Ewiger, du Wunderbarer. Amen.
Ich darf Sie auch alle ganz herzlich begrüßen und wünsche einen guten Abend und schön, dass alle wohlbehalten hier angekommen sind. Ich muss gleich eine Novität hier loswerden, das habe ich zum ersten Mal hier, einen Beisitzer.
Ja, ist das schön.
Der kann mir zur Not das Händchen halten, falls ich nervös sein oder werden sollte. Wie abgesprochen werde ich nicht allzu viel über mich sagen, nur so viel, mein Name Kurt Schneck, Baujahr 1950, ich bin verheiratet mit meiner Frau, wir haben auch 2, 3 Kinder und die Enkelschar ist inzwischen auf 4 angewachsen. Meine Frau ist eine Vollwertgroßmutter, aber vielleicht kommen ja morgen noch ein paar persönliche Dinge zur Sprache. Von meinem Dialekt spreche ich eigentlich nicht, denke ich, aber von meiner eingefärbten Hochdeutsch ist das Österreichisch ganz klar, denke ich, herauszuhören. Ich werde mich allerdings bemühen, in schönem Schriftdeutsch zu reden. Ob es gleich Burgtheaterdeutsch sein wird, das vermag ich nicht zu sagen, aber immerhin. Ich bedanke mich für die Einladung zu dieser Woche und diesen Abend. Wie gesagt, ich bin zum ersten Mal auf der Langensteinbacher Höhe. Ich bin sonst in vielen Ecken Deutschlands unterwegs und auch in anderen Bereichen von Europa. Aber das ist hier für mich ein Novum. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Weiß nicht, ob ich den richtigen Ton treffe oder ob ich irgendwelche Erwartungen erfüllen kann, die vielleicht vorhanden sind. Ich mache eine Vorbemerkung zu meinem Thema. Wenn es um diese Inhalte in dieser prophetischen Woche geht, lasst euch nicht verführen, dann möchte ich für meinen Teil weniger reden über die da draußen. Denn vieles, was diese Welt heute bewegt und prägt, das ist in uns. Es ist mitten um uns. Mehr als uns lieb ist, näher, als wir es gewöhnlich glauben. Wir brauchen keine Entrüstung über eine böse Welt da draußen, sondern wir brauchen womöglich mehr Betroffenheit über unseren eigenen Seelenzustand und, wenn notwendig, eine Bewegung zur Buße. Propheten sind ja, soweit ich das verstehe, immer zuerst zum eigenen Volk gesandt worden, zu Israel. Und haben von Gott her dem Volk das Wort zur Lage für die eigene Stunde und für die eigene Generation empfangen. Und erst dann kam die Welt in Blick und am Ende schließlich die Zukunft. Und ich denke, eine prophetische Woche, da geht es um diese Dinge, vor allem wenn es um Verführung geht. Wo werden wir eigentlich dem Evangelium entfremdet? Wesentlichen Inhalten des Evangeliums, die uns entschlüpfen, ohne dass wir es richtig merken. Es geht nur um ein paar Selbstverständlichkeiten, an die wir uns gewöhnt haben und die zugleich, wenn ich es richtig verstehe, dem Evangelium diametral entgegengesetzt sind. Das wäre eine erste Vorbemerkung. Setze eine zweite drauf. Für mich laufen diese Themen, wie ich sie angeboten habe, sehr stark unter der Überschrift geistliche Herausforderungen heute, das, was man Zeitgeist nennt. Zeitgeist, das ist das bestimmende geistige Klima einer Epoche. Klima, das ist eine Atmosphäre, die uns umgibt. Und das ist die selbstverständlich gewordene Luft, die wir atmen. Will heißen, bestimmte Dinge, die können wir fast nicht mehr anders denken, als sie durch diese Zeit vorgegeben werden. Und bestimmte Dinge in Frage zu stellen, kommt einem Sakrileg, einem Frevel gleich. Vieles ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Zeitgeist ist die Brille, durch die auch wir die Dinge betrachten. Und es fällt uns schwer, diese Brille abzusetzen. Ich verwende gern ein kleines Bild von einem Strom, um das zu verdeutlichen. Ein Strom, das ist etwas, da ist vieles eingeflossen. Viele Zuflüsse, viele Einflüsse. Und dieser Strom, wir haben in Linz, da wo ich herkomme, die Donau gehabt, und wenn man da auf der Brücke gestanden hat, da wälzt sich dieser Strom breit, mächtig, alles tragend dahin. In diesem Strom treiben manchmal Dinge, manchmal auch so eine Flasche. Ich will jetzt hier niemanden beleidigen. Der Vergleich mit der Flasche ist nur zu gut, als dass man ihn weglassen könnte. Und diese Flasche treibt in dem Strom neben anderen Dingen. Und irgendwann, man weiß nicht genau warum, kommt diese Flasche auf diese interessante Idee, dass sie sich bekehrt. Die Flasche bekehrt sich jetzt. Und dann geht's wieder weiter. Das nennt man im wahrsten Sinn des Wortes dumm gelaufen, gell? Sie liegt etwas andersrum im Strom und andere gucken nebenher und sagen womöglich, du liegst verkehrt rum. Nein, sagt die Flasche, ich habe mich bekehrt. Aber in letzter Konsequenz treibt sie im gleichen Strom weiter und kann sich diesem Gefälle praktisch und fast nicht entziehen. Eine zweite Sache kommt dazu. Ich hoffe, man kann es sehen. Neben dieser Flasche, wenn man so möchte, noch einzelne Hölzchen, Brettchen, beschriftet mit schönen Worten wie Glaube und Friede und Versöhnung und Treue und Liebe. Das Dumme an der ganzen Geschichte ist, das, was da oben auftreibt, bestimmt gar nicht die Richtung des Stromes. Es wird mitgetragen als ein Dekorum. Aber wenn es ans Eingemachte geht, dann haben manche dieser Wirklichkeiten oder dieser Begriffe erstaunlich wenig Wirklichkeit. Ich musste in letzter Zeit immer wieder über den Liebesbegriff ein paar Takte verlieren. Und eines ist mir schon sehr aufgefallen. In vielen Bereichen kommen wir über eine normale, trieb- und instinktgesteuerte Art des Liebens nicht hinaus. Wir sind so ein bisschen wie diese Internet-Communities, wo es dann so Plattformen gibt. Wir lieben etwas, wovon wir sagen, gefällt mir, nicht? Dann geht der Daumen rauf. Oder will haben, ist auch so eine Plattform. Wir lieben, was wir begehren. Aber zu lieben, wenn womöglich ein Preis zu bezahlen ist, wenn es wirklich was kostet und wenn es uns gegen Strich und Faden nach Strich und Faden gegen unsere Vorlieben geht, wenn das passiert oder wenn das dran sein sollte, dann kommen wir schnell an unsere Grenzen. Ich komme in Gemeinden herum und es ist nicht nur eine, die darunter leidet, dass man mit Versöhnung nicht vorankommt. Versteht, das ist so das Problem. Wir haben diese Worte und wir glauben sie auch irgendwie. Aber wenn man mich fragt, ob diese Begriffe Wirklichkeiten sind, die dann letzten Endes auch die Richtung angeben könnten oder das Ganze anders umlenken können, das tut es nicht. Ein drittes Moment, das zu diesem Strom auch dazugehört, ich kehre zurück zur Flasche, die sich bekehrt hat. Nicht nur wir sind in einen Strom geraten, sondern die Flasche hat selber auch kräftig Wasser geschluckt. Der Strom ist in uns eingedrungen und bestimmt uns. Nicht nur wir sind in der Welt, die Welt ist auch ganz schön in uns und wir sind oft auch ganz schön von der Welt, im Gegensatz zur Weisung Christi. Es ist nicht einfach irgendwo da draußen. Es ist vieles längst in uns, hat sich in uns breit gemacht, niedergelassen. Wir sind in einem ganz hohen Maß nicht nur Kinder Gottes, sondern auch Kinder dieser Zeit. Und nicht nur der Heilige Geist ist es, der uns bewegt und treibt, sondern da ist in einem ganz hohen Maß auch das, was man Zeitgeist nennt, bei uns am Werke. Ich greife hier ein erstes Thema auf für heute Abend, zumindest in einem groben Abriss einmal. Ich sage gleich dazu, dass es wahrscheinlich fröhlich überfordernd sein wird, aber das kann ich nun einmal nicht ändern. Das Thema ist zu weit, aber es ist so brennend und so handfest, dass ich uns allen wünschen würde, wenn wir wenigstens einen kleinen Schritt weiterkommen würden in diesem Thema, wäre unheimlich viel gewonnen. Wenn ich über Individualismus spreche, dann wäre das Erste, was ich heute erzählen möchte, zunächst die Geburt dieses Phänomens. Wer ein bisschen von der Geistesgeschichte her sich schon informiert hat, der merkt, dass mit dem ausgehenden Mittelalter ganz bestimmte Bindungen und Bindekräfte nachlassen. Vieles beginnt auseinanderzustreben. Die einigenden Gedanken werden schwächer. Es gab im Mittelalter, ich kann das abkürzen, aber es gab im Mittelalter eine große Frage. Das klingt wie Theologengewäsch und Mönchsgezänk, hat es aber doch in sich. Diese Frage ist in der Philosophie bekannt geworden als die Universalienfrage. Die hatte übrigens Plato schon formuliert und man hat dann einmal gesagt, alle Philosophie ist im Grunde sowieso nur Fußnoten zu Plato. Es geht bei dieser Universalienfrage um eine spannende Sache. Gibt es etwas Allgemeines oder nur das Einzelne? Gibt es das große Gemeinsame, also Volk, Gemeinschaft, Ehe, Familie, was ein Mensch an sich ist, was ein Baum an sich ist, was Liebe ist, Barmherzigkeit, Treue, gibt es das als große, allgemein verbindende Wirklichkeit? Oder gibt es nur die Teile, das Einzelne? Was ist real? Ich oder die Gemeinschaft? Darauf lief es dann raus. Man hat dann viel gefragt, wie ist denn das? Gibt es einen Menschen an sich? Gibt es etwas, das den Menschen ausmacht oder immer nur den jeweils einzelnen Menschen? Gibt es etwas, was Liebe an sich ist oder nur ich liebe, du liebst, er, sie, es liebt? Johannes Marius Simmel, den manche vom Alter her noch kennen dürften als Romancier, hat mal ein Buch geschrieben, das ein klassisches philosophisches Statement ist. Liebe ist nur ein Wort. Ist Liebe eine Wirklichkeit oder ist Liebe halt nur so ein Wort, das jeder nach Belieben natürlich dann füllt? Spannend ist die Frage schon. Denn anfassen, konkret, das ist nur der Baum als Einzelner. Auf den Baum an sich kann ich nicht klettern. Auf die Idee vom Wesen des Baumes, die kann ich nicht besteigen. Ich kann immer nur den Baum erklettern, der vor mir steht. Und meine Frau wünscht sich nicht nur Rosen an sich, sondern sehr konkret einen Strauß Rosen. Wenn es geht, rote. Also ich sage ja, Agnes, eigentlich wollte ich dir an sich Rosen bringen. Nee, von an sich Rosen, sagt sie, duftet es nicht in meiner Bude. Ich brauche die ganz bestimmten 5, 7, 11 Stück. Und wie gesagt, das klingt ja zunächst mal so ein bisschen wie Mönchsgezänk. Theologen, die den ganzen Tag nichts zu tun haben und dann Fragen beantworten, die kein Mensch gestellt hat und die Antworten sind dann noch unverständlicher als alles andere zuvor. Gibt es jetzt das Allgemeine oder gibt es nur das jeweils Einzelne? Eine brandheiße Frage ist das gewesen. Und dann fiel eine Entscheidung im Mittelalter. Und die Entscheidung des Mittelalters, die hat dann geheißen, es gibt nur das Einzelne. Das Ding an sich, später nennt Kant das so, das Ding an sich ist unerkennbar. Es gibt nur das Einzelne, den einzelnen Baum, die einzelne Rose, den einzelnen Menschen, das Ich, das Individuum. Das war die Entscheidung, mit der man aus dem Mittelalter herauskam. Und dann kam die Renaissance. Und die hat die ganze Geschichte noch weiter verschärft. In der Renaissance haben wir die Geburt des Individuums. In der Renaissance hast du eine Zeit, in der der einzelne Mensch aufgewertet wurde, wo der Mensch als Einzelner in seinem Wert und in seiner Würde geradezu wiederentdeckt wurde. Da hat jemand zum Beispiel angefangen, Selbstporträts zu machen. Das ist Filippino oder Filippo Lippi, war der Erste, der ein Selbstporträt gemalt hat. Vorher hatte man nur den Kaiser gemalt und die Päpste und Bischöfe oder religiöse Themen. Auf einmal kommt jemand auf die Idee und sagt, nein, ich, mein Gesicht, ich bin darstellenswert. Leone Battista Alberti schreibt die erste Autobiografie. In der Renaissance wird das eigene Gedeck bei Tisch erfunden, dass jeder so schön brav heute von seinem Schälchen isst. Das kommt alles in der Renaissance daher. Auch der individuelle Eros wird entdeckt. Man verliebt sich jetzt eigenhändig. Mit allen Folgen und Risiken und Nebenwirkungen, Packungsbeilage, Arzt oder Apotheker fragen. Heute sagt er, das ist doch völlig klar. Übrigens, ganz so klar ist auch nicht. Ich habe mir sagen lassen, in manchen Gegenden, in manchen Kreisen ist es immer noch so, dass Ehen auch noch ein bisschen so zusammengeschoben werden. Soll es in der Wirtschaft geben, soll es beim Adel geben, keine Ahnung. Gleichzeitig natürlich, und das ist eine spannende Sache, hätte es ohne diese Renaissance zum Beispiel eine Reformation nicht gegeben. Also dass da ein machtloser Mönch mit seiner Entdeckung dasteht, und ob er es jetzt gesagt hat oder nicht, das wird das Lutherjahr im 2017 auch nicht klären, schätze ich einmal. Da werden noch mehr kolportierte Luthersprüche durch die Lande geistern. Aber dass da einer gesagt hat, ich stehe hier und anders kann ich nicht. Und wenn mich nicht Bibel und Gewissen überzeugt und überführt, Papst und Kaiser haben in diesen Dingen nicht das letzte Wort. Dieses Auftreten mit Selbstbewusstsein, dass jemand sagt, ich habe hier an der Schrift etwas entdeckt und das nimmt mir keiner mehr weg und niemand kann von mir fordern, etwas zu glauben, was ich nicht von der Schrift gedeckt finde. Das war ein Bewusstsein, das wäre ohne Renaissance auch nicht denkbar gewesen. Also ein ambivalentes Bild. Das Reformatorische, pro me, das ist geistig auch ein Kind der Renaissance. Es kommt aus der Schrift, aber es ist durch diesen Zeitgeist möglich gewesen, dass jemand gesagt hat, nein, ich glaube nicht einfach nur in der Kirche und mit der Kirche und die Kirche glaubt für mich und die Kirche ist ein mystischer Leib, in den ich irgendwie inkorporiert bin und da bin ich schon irgendwie dabei. Nein, nein, Luther hat klargemacht in der Reformation, das Heil musst du persönlich annehmen. Christus ist nicht an sich gestorben, sondern für dich. Und Christus ist nicht an sich auferstanden, sondern er ist für dich auferstanden, um in deinem Herzen danach zu leben. Und dieses sich das aneignen, das ist mir gesagt. Dieses Wegkommen von diesem Teufelsglauben, den Luther so gegeißelt hat. Der Teufel glaubt auch, sagt er, das hat der Jakobus schon gesagt. Teufel glauben auch, aber sie zittern. Teufelsglaube heißt, ja, ja, ich weiß. Biblischer Glaube sagt, ich nehme es an. Es gilt mir. Mir ist es gesagt. Diese Bewegung weg von einem diffusen Gemeinschaftsbild hin zu einer Gemeinschaft, die aus Einzelnen besteht, die wirklich lebendige Glieder sind. Das wäre ohne die Renaissance auch nicht möglich gewesen. Also das gehört beides zusammen, greift sehr stark ineinander. Und wenn man sich das so anschaut, ich habe es schon ein bisschen skizziert, dieser Individualismus hat eben diese Herkunft, diese Universalienstreit. Nominalismus hat man das später dann genannt. Nominalismus, das heißt, die Dinge, das sind nur Namen für die Dinge. keine wirklich, keine Rose an sich gibt es nicht. Es gibt nur die einzelne Rose, die gelbe, die rote und die blaue. Und dann die Wirkung der Renaissance. Interessant ist dann allerdings eine andere Sache vom Ergebnis her. Als alles immer mehr zerfällt in Einzelnes, als sich alles immer mehr ins Individuelle auflöst, als jeder für sich selber verantwortlich wird, als jeder für sich selber stehen muss, als jeder für sich selber auch anfangen muss, die Hand ins Feuer zu legen, desto schwieriger wird es eben, in Gemeinsamkeit zu existieren. Ehe, das ist keine tragende Wirklichkeit mehr, bis heute in unserer Zeit. Da versuchen zwei Leute ihr Bestes, um so einigermaßen über die Runden zu kommen. Gemeinschaft, das ist etwas, da wollen einzelne Individuen zusammen sein. Aber es wird nie gesehen, zum Beispiel, dass Gemeinschaft etwas ist, das eigentlich vorgegeben ist. Dass eine Gemeinschaft das Vorgegebene ist, in das ich nur eingefügt und angegliedert werden kann. Nein, nein, heute sucht man sich irgendwo Gemeinschaft. Das ist wie im Supermarkt, gell? Man geht dorthin, wo das beste Angebot ist. Hat ja auch wieder was für sich, ich weiß. Und solange ihm das Angebot gefällt, der Preis stimmt und an der Kasse ein freundlicher Mensch ist, der mir nicht allzu viel abknüpft, bleibe ich dort. Wenn mir irgendetwas nicht mehr passt, ziehe ich weiter und kaufe bei der Konkurrenz ein. Gemeinschaft ist ein ähnliches Phänomen. Man geht hin, weil es einem etwas gibt. Man geht weg, wenn es das nicht mehr tut. In Ehen übrigens oft auch so. Man bleibt beisammen, solange man sich etwas gibt. Und wenn es das nicht mehr ist, dann verlässt man die Ehe und bricht aus und geht einen eigenen Weg. Das heißt, wir haben ein interessantes Ergebnis, wo wir merken, ganz bestimmte verpflichtende Größen gibt es heute nicht mehr. Man kann zwar zusammenstecken, ein bisschen zusammenglucken, sich irgendwie zusammenfinden, Gemeinschaft wird gemacht, aber dass da etwas vorgegeben wäre, eine verpflichtende Größe, das kann man heute kaum noch denken und entsprechend leben wir dann auch noch. Wenn ich das Zeugnis der biblischen Offenbarung befrage, dann komme ich hier zu einem ganz einfachen, aber schlichten und klaren Befund. In Römer 12, ab Vers 4 und die folgenden Verse. Wenn wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder haben dieselbe Aufgabe, so sind wir dennoch als viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Übrigens auch Römer 5, die Verse 12 bis 21, wo Paulus das beschreibt, was diese Gemeinde in Adam gewesen ist und wie das zu einer Gemeinschaft in Christus wird, in Adam, in Christus, das ist auch die unentrinnbare Einverleibtheit in so eine Körperschaft. Wir werden es morgen noch kurz sehen, mal sehen. In Adam zu sein hieß, unentrinnbar einer Körperschaft anzugehören. Und diese Körperschaft, von der sagt Paulus im Römerbrief dann, dass es etwas ist, das dem Tod gehört, in der Sünde und Tod regiert. Etwas, wo man dahingegeben ist. Und dann beschreibt in dem gleichen, recht komplizierten Text, so sagen zumindest manche Ausleger, in diesem gleichen Text beschreibt er, dass man aus Adam praktisch in Christus hineinversetzt ist. Aus Adam in Christus. Und dann gehört man einem Bereich an, wo Versöhnung gilt, wo Leben gilt, wo Gnade gilt. Er beschreibt das alles in diesem Kapitel. Eine kleine Anmerkung zu einem Text, der meistens falsch übersetzt oder ausgelegt wird in Römer 6, Vers 6, wo es dann heißt, dass der Leib der Sünde aufhören soll. Bitte aufpassen, hier ist nicht vom sündigen Leib die Rede. Hier ist nicht vom sündhaften Leib die Rede, sondern da ist davon die Rede, dass diese Körperschaft in Adam, dass die zu Ende kommt. Nicht der sündhafte Leib, sondern die Körperschaft in Adam ist zu Ende. 1. Korinther, Kapitel 12, die Verse 12 bis 13. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat und alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, sind alle mit einem Geist getränkt. Übrigens ganz interessant, der einzige Text in der Schrift, wo Geistestaufe definiert wird, wird Geistestaufe definiert nicht als ein persönliches, individuelles Ereignis, sondern als mit einer Salbung noch verbunden wäre oder einem zweiten Segen, sondern wir sind durch den Geist zu einem Leib getauft, hineinversetzt, hinein angegliedert, hineingetaucht, alle in den einen selben Leib. Ebenfalls Epheser 4, Vers 4 hat das, dass wir berufen sind zu einem Leib. Heißt also, diese interessante Art des Christentums, das manche sich zurechtgelegt haben, ein Verhältnis, wo er und ich irgendwie zusammenwirken, dieses Erich-Christentum, das gibt es nicht wirklich. Ich frage ja manchmal Leute, was passiert denn eigentlich beim Gläubigwerden? Alles Mögliche kommt. Ich werde Kind Gottes, mir werden die Sünden vergeben, ich habe Buße getan, ich bin wiedergeboren, ich bin als Kind Gottes adoptiert, ich werde bewohnt jetzt von nun an mit, vom Heiligen Geist, ich habe Gott als Vater bekommen. Das ganze Gläubigwerden, das ist ja so im Grunde das Hineinversetzt werden in so eine ganz kompakte Geschichte, wo ganz viele Elemente eine Rolle spielen, die man nicht nacheinander bekommt, sondern die man nur nacheinander versteht. Eine Definition, was es heißt, jetzt Christ zu sein, kommt praktisch nie vor. Nämlich, dass ich angegliedert worden bin an den Leib Christi. Das kommt praktisch nie vor. Ja, dann sucht man sich halt Gemeinschaft. Aber dass es ganz entscheidend davon abhängt, dass ich, wenn ich Christ werde, nolens volens, an den Leib Christi angegliedert bin und ohne diesen Leib überhaupt nicht Christ sein kann, das wird in fröhlicher Selbstverständlichkeit Individualismus, gell? Ausgeblendet. Individualist ist, du gehst heute zum Sportverein und wenn es dir nicht mehr passt, gehst du nicht mehr hin. Oder Kegelclub oder Schützenverein oder Sparverein, ich weiß nicht, was ihr so macht in Schwamm. Also bei uns gibt es das alles. Da geht man hin, wenn es einem passt und wenn es einem nicht mehr passt, geht man halt wieder weg. Das ist ein seltsames Bild, wenn man dieses gleiche Verhalten auf Kirche und Gemeinde übertragt. Denn das mit dem Leib, das ist schon eine ausgesprochen spannende Sache, ihr Lieben. Das Ganze des Leibes, jetzt kommen die schwierigen Ableitungen schon, das Ganze des Leibes befindet über den Teil. Das Ganze verfügt über den Teil. Also ich bin schon sehr früh von Österreich weggefahren, um sicher hier anzukommen. Ich wollte aufstehen und dann lief gleich am Anfang was schief. Bin um 5 Uhr aufgestanden und wollte aus dem Bett und meine linke Kniescheibe war weg. Ich sehe sie noch, die kullert da Richtung Wohnzimmer und macht sich einen schönen Tag. Naja, kann man auch nichts dagegen sagen, auch eine Kniescheibe hat man einen Wellness-Tag verdient. Und da meldet sich auch noch mein linkes Ohr ab. Ich dachte, ich höre nicht recht. Beim knappen, kargen Frühstück mit meiner Frau löst sich der Daumen. Hallo? Liegt noch eine Weile hier, so blubbert so ein bisschen, ne? Ein bisschen Blut kommt noch raus und dann liegt es still. Das war ein spannender Tagesanfang, ne? Ein Rest von Körper muss diesen Tag bewältigen, denn die einzelnen Glieder haben selbstverständlich beschlossen, dass sie heute ohne den Leib auskommen. Das ist natürlich spannend, diese Sache, ne? Vor allem, sobald man feststellt, dass keines der Glieder ohne das Ganze des Leibes wirklich lebensfähig ist. Keines der Glieder ist ohne das Ganze des Leibes wirklich lebensfähig. Kann seine Funktion nicht erfüllen. Kniescheibe allein bringt nichts, Ohr allein bringt nichts, Daumen allein kann nichts. Es vermag immer nur alles im Gesamten, im großen Ganzen des Leibes. Zum Glück, kurz vorm Wegfahren, hat dann meine Kniescheibe, mein Ohr und mein Daumen wieder Sehnsucht nach mir bekommen. Ne? Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und hat sich wieder angeklipst. Und so bin ich einigermaßen wohlbehalten und in einem Teil hier angekommen. Zum Leib gehört eine schlichte und einfache Entdeckung. Das Ganze ist mehr und größer auch als die Summe seiner Teile. Und der Teil hat eine Funktion, aber er hat kein Recht auf ein Eigenleben. Er hat eine Funktion, aber kein Recht auf ein Eigenleben. Das sind ein paar Dinge, die sich als Folgerungen gleich daraus ergeben. Und ich weise noch darauf hin, dass sonst auch alle Bilder für Gemeinde Bilder sind, die eine Einheit ausdrücken. Braut, Tempel. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Ölbaum, Israel, in den wir aus den Heiden eingepfropft worden sind. Ein Haushalt, ein Volk des Hauses geht im Neuen Testament immer um solche Gemeinschaftsbegriffe. Es geht immer um Ganzheiten. Also nicht nur das nette Piercing von der Braut, sondern die ganze Braut. Nicht nur eine Kammer im Tempel, sondern das ganze Heiligtum. Nicht nur ein Zweig, sondern das Ganze des Baumes und so weiter. Das Neue Testament denkt in diesen Ganzheiten, in diesen Totalitäten und ist nicht bereit, das einfach so aufzulösen. Wenn man sich dann fragt, wie kann man denn, oh, das ist der Erich. Erich Christ ist ein Kopffüßer. Nee, so biblisch sind wir, dass wir sagen, ja, Christus ist das Haupt. Und an diesem Haupt hängen wir wie bei einem von einem Kind gezeichneten Kopffüßler so als einzelne Glieder dran. Nicht? Wir sind kein Leib, der durchkomponiert ist, sondern wir hängen als einzelne Glieder an ihm, der das Haupt ist. Darum Erich, er und ich. Darf ich darauf aufmerksam machen, dass der Kopffüßler im Entwicklungspsychologischen, in den Stadien der Entwicklung, der Zeichnung bei den Kindern definitiv eine infantile Stufe darstellt. Nicht schlecht, nicht falsch, aber eben auch nicht voll entwickelt. Ein paar Folgerungen und ich kann gleich dazu sagen, es wird mit Sicherheit kein einfacher Weg sein. Es wäre zunächst das erste entscheidend festzustellen und wieder zu entdecken, Gemeinde ist mir vorgegeben. Gemeinde mache ich nicht, sondern Gemeinde ist das große Ganze dieser Leib. Ich werde da angegliedert. Ich bin Teil dieses Leibes. Das ist eine vorgegebene Wirklichkeit. Ich schaffe nicht Gemeinde, sondern ich werde beim Christwerden an die Gemeinde angegliedert. Gemeinde muss dann das Leben, was man Gemeinschaft nennt, nicht einfach nur Vergemeinschaftung. Es gibt eine Vergemeinschaftung. Hooligans in der Südkurve, ne? Das ist eine Vergemeinschaftung. Die haben sonst nie was miteinander zu tun, groß, in vielen Fällen. Aber am Samstagnachmittag, da kommt man dann in der Südkurve zusammen und da lebt man dann eine Vergemeinschaftung. Nur im Rande, so sehr man schätzen kann, und ich tue es auch, unsere Jugendlichen machen da auch gute Arbeit, über Facebook als Kommunikationsmedium kann man eine ganze Menge an Informationen weitergeben und austauschen. Das ist alles interessant, was die Social Media da schaffen und bringen. Eines steht allerdings auch fest, eine Internet-Community ist auch noch keine Gemeinde. Gemeinde, das ist der Leib, der eine Gestalt hat. Das Bild ist ganz bewusst gewählt. Der Leib hat eine Gestalt, die ist sichtbar, fassbar, wahrnehmbar. Und wenn diese Gestalt nicht da ist, ist auch kein Leib da. Stuart Briscoe, vielleicht kennt ihn jemand, war auch so ehemaliger Fackelträger aus, war zuerst in England stationiert und hat dann eine Großgemeinde in Amerika übernommen, Elmbrook Church, Milwaukee. Und das ist so eine große Gemeinde mit ein paar tausend Gottesdienstbesuchern. Der kann so ganz salopp sagen, wenn man ihn fragt am Sonntag, wie man zu dieser Kirche hinfindet, sagt er, just follow the traffic. Das ist schön, wenn man das sagen kann. Und dann müssen sie ihre Gemeinde vergrößern, erweitern und aufbauen, ausbauen. Und er geht mit dem Architekten, auch ein gläubiger Christ, mit dem geht er durchs Gelände, wo dieser Ausbau inspiziert wird, und besprechen verschiedene Dinge. Und dann sagt Stuart, und up there, I'd like to have a balcony for the spirits. Der Architekt guckt ihn an, was? Für Geister? Bist du jetzt übergeschnappt? Nein, nein, sagt Stuart, ich möchte da einen Balkon haben für die Leute, die am Sonntag im Geiste bei uns sind. Und der Architekt sagt, das geht, das kann man in Leichtbauweise herstellen. Versteht ihr? Das sind Vorstellungen von Gemeinde. Der Leib hat eine Gestalt und wenn diese Gestalt nicht gegeben ist, dann braucht man nicht vom Leib reden. Wir haben es bei uns auch in unserer Gemeinde, wo ich auch Jugendarbeit gemacht habe, immer wieder mal entdeckt. Ich habe es mal durchgerechnet. An sich ist der Heilige Geist 4 Monate im Jahr mindestens lahmgelegt. Sommer 2 Monate Ferien, September ist Schulanfang, da geht überhaupt nichts. Und dann kommt noch irgendwann, glaube ich, Spargelstechen dazu und so. Ne? Da machen wir, was wir wollen, das ist regeln wir. Manchmal ist ja auch kulturbedingt, ich mache mir jetzt gleich so zum Anfang alle Schwaben zu Feinden, damit ich das dann auch eines noch ausbügeln kann. Wenn ich das am letzten Abend mache, hinterlasse ich einen schlechten Eindruck. So haben sie geschafft, da, gell? Bei den Schwaben, habe ich das richtig gehört? Am Samstag ein Seminar in einer Gemeinde, ich bitte dich. Nein, nein, das schaffe ich da. Wir werden da noch hinkommen zu teilen. Vielleicht kann man sich mal merken, das Letzte, was sich bekehrt, ist eine Kultur. Das Letzte, was sich von Christus übernehmen lässt, dass es in seinem Sinn gestaltet wird, ist eine Mentalität. Wenn das bei uns so ist, dann ist es bei uns so. Klar? Da kann Christus kommen, erzählen, was er will. Bei uns ist es so. Haben wir Sachsen gesagt. Ich gebe es nur weiter, weil die mir es gesagt haben. Allein würde ich das überhaupt nicht trauen. Aber die haben gesagt, bei uns, wir haben halt diesen etwas gröberen Tonfall. Ne? Da rappelt man rein. Ne? Sag ich, bist du sicher, dass es von Christus ist? Ja, das ist bei uns so, sage ich. Nein. Dass man anders miteinander redet. Und nicht ständig die eigene Kultur als Erklärung dafür vorführt und die eigene Mentalität als Entschuldigung anführt, warum bei uns in Christus nichts weitergeht. So, gehen wir zu, hör schon wieder auf. Bin ja Gast hier. Aber Gemeinschaft und nicht nur Vergemeinschaftung und nicht nach Lust und Laune. Verbindlichkeit leben, dann aus Verbundenheit. Jetzt kommen ein paar stramme Dinge. Aufhören, einsame Entscheidungen zu treffen und andere damit vor vollendete Tatsachen stellen. Das wäre mal interessant, wenn man den Hauskreis oder den Jüngerkreis, ich weiß nicht, welche Strukturen ihr habt, aber wenn man diese Dinge einmal so versteht, dass es wirklich gemeinsames Leben, nicht nur der geistliche Konsumtempel, den ich gelegentlich aufsuche am Sonntag und dann nur den Ständerling im Hauskreis, den Zusammenstand. Nein, nein, dass man anfängt zu begreifen, wir sind füreinander verantwortlich, wir wollen gemeinsam leben. Nur am Rande. Die erste Gemeinde hatte das, dass sie sich hin und her in den Häusern getroffen haben, täglich einmütig beieinander waren. Ups. Gut, ich weiß schon, da gibt es ein paar Dinge, die darf man anmerken. Aber so ganz streichen würde ich diese Dinge auch wieder nicht. Woher kam denn diese unglaubliche Vitalität und spannende, aufregende Attraktivität dieser ersten Gemeinde? Weil die Welt rundherum gemerkt hat, hier kommen die verschiedensten Leute zusammen mit den verschiedensten Hintergründen, Ständen, Berufen, Geschlecht und Rasse, Ethnie. Und die kommen zusammen und halten es miteinander aus. Die halten einander aus. Später kann der Tertullian noch berichten, dass die Heiden immer noch beeindruckt waren von den Christen, denen nachgesagt wurde, seht, wie sie einander lieben. Ich weiß nicht genau, was die Welt heute über uns sieht und sagt und denkt. Aber Verbindlichkeit aus Verbundenheit, dass man Verantwortungen übernimmt und auch einsetzt. Und dass man andere Anteil nehmen lässt an eigenen Lebensentscheidungen. Ja, da redet man doch keiner was drei. Doch, warum denn nicht? Ich habe meiner Kniescheibe dann befohlen, du bleibst jetzt gefälligst dran, ich brauche dich nachher zum Kuppeln. Du hast eine Aufgabe, du kannst nicht dein Ding machen und wieder zurückkommen, wenn es dir lustig ist. Du bist Glied an diesem Leib. Wie gesagt, diese Dinge anzufangen, im Ansatz umzusetzen, das wird kein einfacher Weg. Das geht bis in die Richtung, dass man sich auch wieder klar machen muss, Sünde ist keine Privatangelegenheit, gell? Wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib. Und wir haben die Geschichte wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gepredigt gehört, dass wegen des Vergehens des Achan das ganze Volk um den Sieg gebracht wird und dass man, nachdem er Jericho mit einer fröhlichen Posaunenchor Umzingelung zur Strecke gebracht, hat man dann an einem kleinen Dorf wie Ai scheitert. Und als man schaut, was ist der Grund, warum fällt Jericho und Ai, da werden wir in die Flucht geschlagen. Und dann entdeckt man, dass sich der Achan etwas beiseite geräumt hatte und dass er etwas in Besitz genommen hatte, dass Gott gebannt hatte, dass er sich eigene Regeln gemacht hatte und dass er sich an dem vergriffen hatte, was Gott gebannt hat und es eben nicht geheißen hat, ja, wenn der das so macht. Nein, nein, wenn ein Glied leidet, leiden die anderen auch. Es ist nicht egal, wie ich mein Leben lebe, sondern meine Geistlichkeit in der Lebensführung hat definitiv Einfluss auf das Ganze des Leibes. Bonhoeffer hat in seinem Buch Gemeinsames Leben, es könnte auch in der Nachfolge, nein, es ist Gemeinsames Leben, einen ganz steilen Abschnitt drinnen, wo er darüber redet, dass Sünde mächtig wird durch Isolation. Er schreibt in diesem Abschnitt bei Gemeinsames Leben, die Sünde will den Sünder für sich. Und wenn sie ihn für sich hat, dann isoliert sie ihn, dann kommt die Angst dazu, die Scham dazu. Keiner deckt mehr was auf, keiner legt die Karten auf den Tisch. Jeder sündigt vor sich hin, vereinsamt, isoliert. Und Bonhoeffer schreibt, hat die Sünde einen Menschen erst einmal für sich, dann hat sie gewonnen. Und das Minimum, was er anregt, ist die Beichte. Dass die Sünde hervorkommen muss, ans Licht kommen muss, vor einem Bruder ausgebreitet werden muss, bekannt wird und dann die Absolution ausgesprochen wird. Evangelischer Theologe hat etwas gewusst über den Wert von Beichte und sich offenbaren und aussprechen können. Nähe ermöglicht dann Echtheit. Wie gesagt, die Apostelgeschichte mit ihren Hauskirchen, das war das eigentliche Geheimnis der Vitalität. Das eigentliche Geheimnis der Vitalität war dieses Miteinander. Und in diesem Miteinander musste man entweder echt werden oder es ging nichts weiter. Was glaubt ihr, warum die schwierigsten Predigten, die man sich am besten sowieso verkneift, in der Familie zu halten sind? Ich bin Prediger und ich habe schon sehr bald aufgehört, meinen Kindern Predigten zu halten. Die sehen alles. Da kann ich nichts hinter Worten abtarnen und hinter einer gekonnten Diktion verstecken, sagt Papa. Alleine wie du uns anredest, das sind irreversible Äußerungen. Ich übertreibe es, so schlimm war es dann auch wieder nicht, gell? Bis meine Tochter mich dann auch angefangen hat, nachdem ich ständig Hanna zu ihr sage und nicht meine Tochter, hat sie angefangen, mich Kurt zu nennen. So nennt sie mich bis heute. Ist okay. Irreversibel heißt, ich kann zu keinem Kind sagen, du isst wie ein Ferkel. Denn das könnte zurückkommen. Man muss so reden, dass es ein Dialog auf Augenhöhe ergibt und so weiter. Enge, Nähe, das verlangt nach Echtheit. Da kann ich dann nichts mehr verstecken und verbergen. Dann fällt die Maske aus und die Fassade, die man sich für den Sonntag aufzieht. Geht's dir gut? Ja. Goldfisch ist ertrunken heute früh. Auto ist verreckt, Freundin ist weggelaufen, der Überziehungskredit ist nicht mehr verlängert worden. Geht's dir gut? Ja, freilich. Zum Heulen ist ihm zumute. Aber es ist keine Gemeinschaft da, wo man gelernt hat, über die Dinge zu reden. Wir brauchen das, dass wir uns einander haben, wo wir lieben und geliebt werden, wo wir uns fordern und wo wir uns fördern, wo wir dienen, wo uns gedient wird, wo wir trösten, wo uns getröstet wird, wo wir getröstet werden. Dass wir endlich wieder diese Nähe finden, wo einer für den anderen einsteht, einer für den anderen da ist. Ich behaupte persönlich, dass Jesus sehr wohl ein Konzept gehabt hat für eine Weltkirche. Ihr wisst ja, die eigentliche Herausforderung für Kirche, das war nicht nur der Cäsar, Kaiserkult und die ganzen Kalamitäten, die damit verbunden waren, bis hin zum Martyrium. Die eigentlichste, viel schwerer zu bewältigende Herausforderung für die Kirche ist in zwei Begriffen zu fassen, Größe und Geschichte. 12 Leute, 3 Jahre, das geht. 3000 Leute über 30 Jahre, was glaubst du, was los ist? 3000 Geschichten, 30 Jahre, was da an Wasser runterfließt, was sich da ereignet an Lebensentwicklungen. 3000 Leute, 30 Jahre. Hat Jesus das übersehen? Nein, wir hören nur nicht hin. Er hat niemals gesagt, geht hin in alle Welt und gründet Mega-Churches. Ich habe nichts gegen Mega-Churches. Nichts. Im Gegenteil, von mir aus könnte man 50 in Österreich haben und wären noch immer nicht am Anfang vom Ende angekommen. Wir haben immer noch viel zu viel Verlorene. Aber er hat nicht gesagt, gründet mir Megakirchen, sondern machet die Völker zu Jüngern. Das heißt, setzt das Konzept, das ich mit euch jetzt 3 Jahre durchexerziert habe, setzt das bitte fort. Darum die Hauskirchen, darum die Hausgemeinden, darum die kleine überschaubare Zahl, darum 12 Leute, denn in der Masse passiert keine Prägung, sondern in der Masse passiert nur Suggestion. Die Masse kann jemanden aufwecken und die entscheidenden Fragen stellen. Man kann sogar in einer Masse nach vorne gehen und das ist alles gut, wenn es geschieht. Aber wenn aus diesem geistlichen Leben etwas werden soll, dann braucht es die Jüngergruppe. Und Jüngergruppen heißt Pi mal Daumen, wäre man nicht gesetzlich, aber nicht viel weniger als 10 und nicht viel mehr als 14. Und Jesus hat sich selber, um seine Leute entscheidend und nachhaltig zu prägen, nie nicht mehr als 12 Leute zugemutet. Übrigens ganz interessant für die, die mathematisch oder geometrisch begabt und fasziniert sind, die 12 ist die Kusszahl. Und bedeutet, du hast eine Kugel in der Mitte. Und um diese eine Kugel in der Mitte kannst du 12, nur 12, gleich große Kugeln so herum anordnen, dass jede Kugel ein Maximum an Berührung mit der Nachbarkugel hat, soweit es geht, und jede Kugel Berührung zur Mitte hat. Hast du 11, bleiben oben in der Gemeinschaft liegen, hast du 13, verliert eine der Kugeln den Kontakt zur Mitte. 12 ist die Kusszahl. Also nicht nur die 12 Stämme Israels, hat noch einen spannenden, tiefen Sinn. Und wenn du fragst, Herr, wie hast du dir denn das gedacht, sagt er, Jüngerschaft. Und wenn ihr eine Gemeinde mit 120 oder mit 500 oder 3000 Leuten seid, dann ist jeder der Gemeindeglieder in einer Jüngergruppe drinnen. Es geht gar nicht anders. Denn in der kleinen Gruppe, im engeren Kreis, erfolgt die entscheidende Prägung. Und alles, was ich gelesen habe von Großkirchen, die, die wirklich noch existieren und funktionieren, haben alle ein funktionierendes, alle erfassendes Kleingruppensystem. Als Pendant zum Gottesdienst. Und da, wie gesagt, Verbindlichkeit. Und da, wie gesagt, darauf achten. Meine Lebensführung ist nicht gleichgültig für andere. Und da darauf achten, dass Nähe Echtheit ermöglicht und natürlich, last but not least, gemeinsames Leben, das ist dann ein Leben in Bruderschaften. Und Bruderschaft heißt was ganz Einfaches. Bruderschaft ist da, wo man nicht mehr verklagt wird, wo unbedingt Vergebung passiert, wo Versöhnung geschieht, wo man das Kriegsbeil begräbt. Bruderschaft ist da, wo man nicht hintereinander redet, sondern miteinander redet, nicht übereinander redet, sondern miteinander die Dinge bespricht, wo man Probleme anspricht, Konflikte löst, nichts unter den Teppich kehrt. Bruderschaft ist da, wo jeder weiß, ich brauche den anderen und jeder sieht im anderen von Christus her eine Kostbarkeit sondergleichen. Wisst ihr dass die einzige Sache, wo Jesus den Segen aufs Massivste, ich sage jetzt gar nicht Heil, ist mir zu heikel, aber wo Jesus den Segen zumindest aufs Massivste in Frage gestellt hat, das war bei der verweigerten Vergebung. Vater unser hat diesen Nachsatz, der nicht mitgebetet wird, dass Gott uns so vergeben möge, wie wir den anderen vergeben. Und wenn ihr, sagt Jesus im Nachsatz, den anderen nicht vergebt, wie Gott euch vergeben möchte, wird er euch auch nicht vergeben. Und ich sage es auf Deutsch, wenn keine Vergebung da ist, kein Segen. Gott segnet keine schmutzigen Hände. Gott wird niemals Gemeinden segnen, in denen Vergebung verweigert wird. Und Vergebung, ihr Lieben, wiederum, hat überhaupt nichts zu tun, ob ich mich entsprechend fühle. Vergebung ist eine ganz einfache Sache. Dass ich sage, Herr, da ist mir etwas angetan worden, das war ein Tiefschlag, doch. Aber ich gebe das zu dir. Ich kann es nicht tragen. Aber nimm du es mir ab und geh du zu deiner Zeit entsprechend auf deine Weise mit diesen Dingen um. Und liebe Leute, wenn jeder in unserer Gemeinschaft so vor Gott steht und sagt, und das dein Bruder auch noch sagt und nicht länger verklagt und hadert mit ihm und zürnt, dann würde sich in unseren Gemeinden ein wahrhaft tolles Aroma ausbreiten, ein Klima der Attraktivität, der Vitalität. Dann würde die Welt bei uns etwas erleben, was sie nicht hinkriegt. Wir haben ja vorher kurz ein paar Sachen über Kriegsgebiete gehört. Es sind ja noch 42 andere Kriegsgebiete auf der Welt. Was kann die Welt? Sie die Köpfe einhauen. Was kann die Welt? Lügen, stehlen, betrügen. Ja, natürlich, wir wissen, die Welt ist furchtbar. Das Dumme ist nur, wenn sie bei uns nichts anderes sieht, dann wird sie kein Interesse verspüren, zu uns zu kommen. Denn dann sind Christen nur die Leute, die ihnen den Spaß am Sündigen auch noch vermiesen. Sonst machen sie alles gleich wie die Welt. In aller Liebe. Der Leib ist eine Einheit. Wir sind Glieder an diesem Leib, verfügen nicht über uns selbst. Und der Weg zurück in vitale Gemeinschaft, wo die Gemeinde, wo der Leib als Notwendigkeit erkannt wird, dieser Weg zurück, der hat die größte Verheißung. In der Apostelgeschichte heißt es einmal, dass die Welt geradezu hin und weg war, gestaunt hat. Da wird von der ersten Gemeinde gesagt, sie fanden Wohlwollen, Gnade beim ganzen Volk, Wohlwollen und Gnade beim ganzen Volk. Die Welt hat die Gemeinde angestaunt wie das siebte Weltwunder. Da steckt noch eine Sache dahinter, die spreche ich jetzt nicht mehr an, die kommen am letzten Abend dann rein. Aber dieses Einssein, wo sie es gesehen hat, das sind Leute, die sind ein Herz und eine Seele. Die sind ein Herz und eine Seele. Die Ressentiments zu Ende. Die Bruderkriege haben aufgehört. Man nimmt sich an, wie man ist. Kein Geschmäckli und kein Nasel, kein Schnoferl. Sondern hat sich gefreut über jeden, der Christus auch lieb hat. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Und da hat die Welt gestaunt und das Volk fand Gnade beim Volk. Die Gemeinde, die Heiligen fanden Gnade beim Volk. Ich möchte hier beten, möchte hier lassen. Herr Jesus Christus, seine Mammutgeschichte. In unseren Gliedern sitzt es uns ganz anders. Unser Denken ist völlig anders. Wir sind Einzelne, oft auch Einzelkämpfer, entsprechend auch müde und zermürbt. Und gleichzeitig hast du uns in einen Leib hineingefügt. Und jetzt hilf uns zu entdecken, was die Gestalt dieses Leibes ist, vor Ort. Und wie wir das so gestalten können, dass wir zu einer Verbindlichkeit hinkommen aus Verbundenheit, weil wir alle eins sind in dir. Aber dieses Einssein auch leben wollen und dass wir mit den Brüdern so umgehen, dass wir sie als jemanden betrachten, den du genauso lieb hast wie uns selbst. Alles, was wir dazu nicht haben an Kräften und Fähigkeiten, das erbitten wir von dir. Wir bitten von dir die grundlegende Veränderung unseres Wesens, dass wir endlich über unsere Grenzen hinausgehen und das leben, was du eigentlich gemeint hast. Amen.